Liebe Mitchristen, es ist mir heute eine große Freude, hier zu Ihnen gekommen sein zu dürfen. Ich komme aus Ludwigsburg, gerade aus der anderen Seite, auf der anderen Seite von Stuttgart komme ich her, und deshalb bin ich heute auch ein bisschen entspannter, wenn ich zu Ihnen sprechen darf, weil ich mich dann nicht immer so anstrengen muss, Hochdeutsch zu sprechen. Das werden wir sicherlich nachsehen, genau. Also ich freue mich heute, euch zu sehen. Ihr dürft gerne die erste Folie auch einblenden. Ich bin ja heute da und spreche über unsere Organisation CSI, Christian Solidarity International, und möchte gerne also im Gespräch nach dem Gottesdienst auch über unsere Arbeit konkret sprechen. In diesem Gedanken, die ich jetzt aber mit Ihnen teilen möchte, möchte ich mal darüber nachdenken mit Ihnen, was es eigentlich heißt, frei den Glauben leben zu können. Das ist unser Motto, damit Christen ihren Glauben frei leben können. Es geht also ganz zentral um Freiheit, um das christliche Verständnis von Freiheit. Was verstehen wir darunter? Was sagt uns die Bibel dazu? Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir, dass die Thematik der Freiheit, der Befreiung von Anfang an ebenso bedeutsam ist wie die Schöpfung als solche. Gott stellt sich uns nicht nur als Schöpfer, sondern immer auch als Befreier vor. Das zentrale Ereignis ist der Auszug aus Ägypten. Gott befreit sein Volk Israel aus der Sklaverei und führt es in die Freiheit. Er ist der Gott, der Ketten sprengt. Und als Gott zu Moses spricht und die Gebote verkündet, sagt er ja ganz am Anfang: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und in diesem Sinne erreicht Christus diese Befreiung bis zur Vollendung. Ja? Selbst er sagt es ja selbst von sich, als er seine Sendung antritt, als er in Nazareth predigt. Wir lesen das in Lukas Kapitel 4, Vers 18. Und da zitiert Jesus aus Jesaja: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, den Armen das Evangelium zu verkündigen, den Gefangenen Freilassung zu predigen und Blinden, dass sie wieder sehen, und die Zerschlagenen in die Freiheit zu entlassen. Also wir sehen, Freiheit kommt immer wieder vor. Ja? Und wir als Christen sehen natürlich, dass wir uns befreit sehen von der tiefsten Form der Unfreiheit, nämlich der Knechtschaft der Sünde. Das heißt, von der Trennung von Gott. Und wenn wir in diesem Sinne auch mal in unsere Umwelt schauen, unsere Mitmenschen, ja, wie viele Mitmenschen sehen wir, die quasi Sklaven ihrer Leidenschaften oder äußerer Verführungen sind, ja, die ganz und gar nicht frei sind, die sich davon nicht lösen können. Und dazu sind wir berufen. Also wir haben es vorhin im Galaterbrief gelesen. Ich finde es einen ganz spannenden Brief vom Apostel Paulus. Und er sagt dort: Wir sind zur Freiheit berufen. Ja? Und weiter im Johannesevangelium: Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr endgültig, ganz, wirklich frei. Das Christentum ist also eine befreiende Religion. Ja? Und wenn wir diese Befreiung uns anschauen, was heißt es nach dem christlichen Verständnis ganz? Also wir müssen das noch ein bisschen weiter betrachten, weil sonst könnte man ja meinen, dass Freiheit irgendwie so eine erkämpfte Unabhängigkeit von irgendwas ist oder von jemandem. Ja? Als ob wir uns isoliert betrachten können, als Einzelperson, als Individuum, und ich kann jetzt tun und lassen, was ich will, wo es mir gerade in den Sinn kommt. Ich glaube, dass das heute auch so das allgemeine Verständnis ist. Wenn man die Menschen draußen fragen würde, was sie unter Freiheit verstehen, würden viele sagen: Ja, ich kann das tun und lassen, was ich will. Aber schauen wir in die Bibel. Und da wird es eben erklärt, dass die Freiheit immer verbunden ist mit dem Auftrag zur Liebe und zum Dienst am Nächsten. Ja, wir haben den Auftrag, unsere persönliche Freiheit immer im Hinblick auf unsere Mitmenschen zu betrachten. Apostel Paulus schreibt dazu weiter im Galaterbrief, wie wir es heute in der Lesung gehört haben. Ich möchte es nochmal zitieren. Gott hat euch zur Freiheit berufen, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also Freiheit bringt immer auch diese Verantwortung mit. Und davon dürfen wir sie nicht trennen. Und dieses Verständnis von Freiheit, von Befreiung, war von Anfang an in der Christenheit so tief verankert, ja, dass es die ganze Welt verändert hat. Ja, wir müssen uns mal vorstellen, vor 2000 Jahren war das noch völlig üblich. In allen Kulturen hat es Sklaven gegeben. Freiheit, da hat kaum eine Kultur dafür Wertschätzung gehabt. Und jetzt kommt das Christentum mit dieser neuen Idee und hat die ganze Welt massiv dadurch auch beeinflusst. Also ganz anders wie jetzt zum Beispiel im Islam. Wenn man den Islam historisch betrachtet, der war von Anfang an eigentlich auf den Dschihad aus. Das muss man einfach auch mal so sagen. Viele Gelehrte haben ganz klar die Sklaverei als berechtigtes Mittel gesehen, um Andersgläubige zu unterdrücken und auszunutzen. Und es steckt bis heute in vielen islamistisch geprägten Ländern noch in der Kultur, in dem Menschenbild der Menschen dort drin. Ich habe dafür aufschlussreiche Broschüren dabei, die können Sie auch gerne draußen mal anschauen und lesen. Soweit einfach mal nur dazu. Also in den ersten Jahrhunderten der Christenheit war es ganz selbstverständlich, zum Beispiel Gefangene freizukaufen, ja, ihnen zu helfen. Grundlegend dafür war ich nenne es mal die Gleichheitsformel vom Apostel Paulus. Ja, im Kapitel 3 von diesem Galaterbrief schreibt er zu den Galatern, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt in Christus. Und an die Korinther ergänzt er, da gilt nicht mehr Heiden und Juden, nicht Beschnittene und Unbeschnittene, nicht Barbaren und Skythen, Sklaven und Freie, sondern alles in allem Christus. Was für schöne, tiefe Worte. Und wenn wir das heute lesen, müssen wir uns mal klar machen, vor 2000 Jahren war das revolutionär, absolut einzigartig. Aber wir dürfen es natürlich jetzt auch nicht gleich in so verstehen, als ob das jetzt eine sozialistische Gleichmacherei wäre. Es ist ja kein Revolutionär, der das alles abschafft. Also diese Gleichheitsformel ist keine Gleichmacherei, würde ich jetzt mal so nennen. Denn die Herkunft, die Stellung, also die Berufung, die wir haben, wo Gott uns hineinruft, ist bei jedem unterschiedlich. Und jeder soll ja an dem Ort, an dem Gott ihn ruft und beruft, nach den ihm gegebenen Möglichkeiten wirken. Ja, wenn ich jetzt als Vater meiner Kinder und als Mann meiner Frau jetzt die im Stich lassen würde und meine Berufung liegen lassen würde und einfach das machen würde, wofür ich mich jetzt heute berufen sehe, dann würde ich dieser Verantwortung ganz und gar nicht zurechtkommen. Paulus schreibt dazu weiter im Korintherbrief, ein jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Er geht sogar so weit zu sagen, bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Kannst du frei werden, ja, so nutze es, umso lieber. Aber wer im Herrn als Knecht berufen ist, der ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Also Paulus hat es nicht zum Aufstand aufgerufen der Sklaven. Ja? Die Freiheit ist zwar zentral, aber er hat gesagt, letztlich geht es darum, dass man in den Himmel kommt, ja? Dass man sich heiligt, ja? Und keinen Aufstand da macht. Das heißt, er hat sogar gesagt, lieber Sklave, bleib lieber als Sklave. Ja? Aber wichtig ist, dass man sich das bewusst macht. Ja, Freiheit ist immer mit Verantwortung verbunden. Also soweit einfach zu diesem christlichen Verständnis von Freiheit. Wenn man in die Geschichte aber schaut, ist in der frühen Neuzeit die Sklaverei wieder aufgekommen. Wir kennen das ja alle. Ja, im 17. Jahrhundert hatten die Kolonialmächte überall auf der Welt ihre Sklaven. Die Engländer, die Franzosen. Es war völlig normal, dass man in Kolonien die Menschen auch versklavt hat und sogar verkauft hat. Aber auch da waren es wieder im 18. Jahrhundert engagierte Christen, die an vorderster Front den Kampf gegen diesen Sklavenhandel angeführt haben. Angetrieben eben von der Überzeugung, dass jeder Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist und zur Freiheit berufen ist, wie Paulus schreibt. Und ganz besonders möchte ich da auch erwähnen, den William Wilberforce, der mit dem John Wesley eng verbunden war. Das waren eben diese erweckungsbewegten Methodisten, ja, die am Anfang der methodistischen Erneuerungsbewegung gestanden sind. Und die haben das ganz entscheidend vorangetrieben. Ja, also Wilberforce schreibt in sein Tagebuch: Der allmächtige Gott hat mir zwei große Ziele vor Augen gestellt. Die Bekämpfung des Sklavenhandels und die Reformation der Sitten. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass die damals in dieser Erneuerungsbewegung diesen Kampf gegen den Sklavenhandel als an erster Stelle erwähnt haben. So ein großes Übel war das damals. Und der Einsatz hat sich ja gelohnt, bekanntlich. Denn diese erweckungsbewegten Menschen haben es in England geschafft, dass es Anfang des 19. Jahrhunderts verboten wurde. Und diese Bewegung ist bis nach Amerika rübergegangen und hat die Nordstaaten letztlich dazu bewogen, auch die Sklaverei abzuschaffen. Was natürlich dann mit dem Bürgerkrieg und so weiter weitergegangen ist. Aber es war eine dramatische Geschichte, aber kurz gefasst kann man sagen, die Christen haben das alles mitbewegt. Ist also Sklaverei, wenn es dann da abgeschafft wurde, heute ein Thema der Vergangenheit? Also ist Sklaverei vorbei? Dieser Begriff ist heute uns so fremd, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es Sklaven gibt. Wenn ich Ihnen aber erzähle, ich habe hier auch mal Zeitungsausschnitte links oben, ist ein Artikel aus der Welt vom 15. Oktober, also gar nicht lang her. Ja, Spirale aus Angst, Zwangsprostitution und heftiger körperlicher Gewalt. Und da wird darüber berichtet, dass wir in Deutschland eine Vervielfachung der Fälle von Menschenhandel haben. Frauen, die ausgebeutet werden. Man schätzt, dass weltweit 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei schuften müssen. Kinder, die in den Goldminen schuften, dann in den Kleidungsfabriken. In Pakistan gibt es ganz viele Christen, die auch in Ziegeleien wie Sklaven gehalten werden. Da sind wir auch sehr stark tätig. Erinnern wir uns an die Bilder aus dem Irak oder aus Libyen. Als man in Libyen Gaddafi gestürzt hat, 2011, war es das Paradies der Menschenhändler. Furchtbar, was dort alles passiert ist. Die Menschen sind in den Norden geflohen, wollten nach Europa und in Libyen wurden sie gezielt versklavt. Oder vom IS, die ganzen Frauen, die verkauft wurden. Schreckliche Bilder, die alle in der Neuzeit spielen. Also es heißt, wir haben alles andere als es geschafft, ja, Sklaverei nimmt wieder zu. Und ich glaube, dass wir dafür sensibilisiert werden müssen. Und ich glaube, dass man, wenn man die Gründe von Sklaverei anschaut, ist das eine sicherlich ein gewisser Rassismus, zum Beispiel gegen Schwarzafrikaner, aber es ist auch ganz häufig ein ideologischer Hintergrund oder ein Hintergrund der Religion. Ja? Denn im Koran gibt es mehrere Suren, die ganz klar begründen, wenn man den Dschihad ausruft, dass man die Unterdrückten versklaven darf. Und dazu möchte ich einen kurzen Blick jetzt in die 90er Jahre wagen. Und zwar gehen wir jetzt mal in den Sudan. Ich habe dafür ein Video mitgebracht. Und zwar haben wir damals in den 90ern, sind wir nach Sudan gerufen worden und haben dort schauen sollen, weil dort anscheinend Sklavenjagden stattfinden. Da gibt es Sklavenmärkte, wo ganze Gruppen von Menschen verkauft werden würden. Völlig unvorstellbar für uns. Und da ist CSI hingegangen, hat sich das angeschaut, das war unfassbar. Und wir sind dann später, 99, mit dem Walter Heinz, das ist ein bekannter ZDF-Reporter, mal hingefahren und haben mit ihm das mit der Kamera einfach dokumentiert. Und damit man sich ein bisschen das einfühlen kann, was das bedeutet, wie das konkret auch abgelaufen ist, ist ja noch nicht lange her, habe ich dieses Video und hoffe, dass Sie es ein bisschen, ja, sich da einfühlen können, diese Dramatik.
Start in Lokichokio, Nordkenia. Kurs Sudan. Start in Lokichokio, Nordkenia. Kurs sudanesische Grenze. Unser Flugziel ist geheim, die Route illegal und nicht ohne Risiko. Wir fliegen ins Bürgerkriegsgebiet des Südsudan. Khartoums Luftwaffe würde uns wegen Spionage sofort abschießen, wenn sie uns entdeckte. Wir recherchieren ein unglaubliches Gerücht. Sklavenräuber der Regierungsarmee fangen hier am oberen Nil Tausende von schwarzen Christen, um sie als Sklaven in den muslimischen Norden zu verkaufen. Das ist Bona Malwal, Führer der verbotenen sudanesischen Opposition, unser Kontaktmann zu den Rebellen. Und das ist John Eibner von der Organisation Christliche Solidarität International aus dem badischen Singen. Er hat letztes Jahr im Frontgebiet zwischen Nord- und Südsudan einen heimlichen Sklavenmarkt entdeckt. Dort würden arabische Menschenhändler entführte Frauen und Kinder profitabel wieder in den Süden zurückverkaufen. Der Pilot setzt uns auf einer verbotenen Buschpiste ab, die erst seit kurzem in Rebellenhand ist. Niamlel, wir sind die ersten Besucher seit langem. Die Missionsstation ist niedergebrannt. Wir erfahren, dass etwa 1500 arabische Reitermilizen den Ort überfallen haben. Sie entführten 284 Frauen und Kinder in die Sklaverei. 291 weitere Menschen ermordeten sie. Diese ehemalige Latrine ist jetzt ein Massengrab. Seid wachsam, warnt man uns. Auf der Eisenbahnstrecke aus Khartoum, nur 20 Kilometer von uns entfernt, sei ein Militärzug unterwegs, der von bewaffneten Milizen geschützt werde. Weil die bankrotte Armee die Begleitmiliz nicht mehr bezahlen könne, erlaubte sie ihnen, im Süden Sklaven zu jagen und im Norden zu verkaufen. Zehntausende seien so bereits verschleppt worden. Die Geißelsklaverei, sie galt längst als ausgerottet. Jetzt wird sie von islamischen Extremisten wieder eingeführt, gegen aufständische Christen im Süden. Dieser blinde Mann hat alles verloren.
Mir haben die Sklavenräuber ein Auge zerschlagen, als ich flüchten wollte. Meine Frau und meine drei Kinder wurden gefesselt und zusammen mit den anderen nach Norden verschleppt. Jetzt, nach all den Überfällen, habe ich kein Vieh, kein Geld mehr, um sie zu suchen und eventuell freizukaufen. Wenn ihr mir nicht helfen könnt, ich selbst habe keine Hoffnung mehr.
Mit den Rebellen marschieren wir eine Tagesreise weit zum Sklavenmarkt nach Maniel. Arabische Händler bieten dort Sklaven, die sie im Norden von anderen Sklavenhaltern gekauft haben, deren verzweifelten Familien im Süden zum Rückkauf an. Die Rebellen müssen das notgedrungen zulassen. Es ist ja die einzige Möglichkeit, Entführte aus dem Norden freizubekommen. Auch John Eibner möchte Sklaven freikaufen. Am Nilufer erwarten wir einen Händler. Das ist er, der Sklavenhändler Nur. Hinter ihm seine Helfer und eine Sklavenkarawane. Zwei Tage waren sie unterwegs. Den Frauen hat er kurz zuvor Kleider besorgt, um den Preis zu heben. Denn viele trugen nach mehrjähriger Sklaverei nur noch einige Stofffetzen oder gar nichts mehr am Leib, als er sie im Norden aufkaufte. Sie sind apathisch, erschöpft. Sie haben Angst, jetzt an uns weiterverkauft zu werden. Nur zögerlich berichten sie uns, was sie durchgemacht haben.
Ein Araber namens Ibrahim Amut hat mich vor 2 Jahren in sein Dorf Duna entführt. Er hat mich geschlagen, mich vergewaltigt, ich musste für ihn arbeiten. Dann bot er mich einem anderen Mann an. Für 5 Kühe konnte der mich als Konkubine kaufen.
Diese Frau hat 2 ihrer Kinder verloren.
Die Milizen haben meine Familie frühmorgens im Schlaf überrascht. Der Entführer hieß Abdallah. Er schleppte mich hinter seinem Pferd her. Meine beiden Kinder ließ er unterwegs verdursten, obwohl er selbst genügend Wasser dabei hatte. Im Dorf Doi verkaufte er mich an einen Araber namens Sama, der mich zum Beischlaf zwang.
Ist das ein Kind von Sama, fragen wir?
Er wollte es nicht, deshalb verkauft er uns beide.
Die 7-jährige Akok kämpft stumm mit den Tränen, als wir zu fragen versuchen. Er tat mir so weh, flüstert sie. Das Mädchen war vom Entführer so brutal aufs Pferd gefesselt worden, dass ihr der Strick das Bein in voller Länge durchscheuerte und eitrig infizierte.
And that he'd do anything to make it better.
58 Sklaven stehen auf der Verkaufsliste. John bezahlt für sie insgesamt 2,9 Millionen sudanesische Pfund. Das entspricht umgerechnet etwa 9.000 Mark. Die Freiheit eines einzelnen Menschen, hier kostet sie nur 150 Mark. Das Geld sammelte John Eibners Hilfsorganisation Christliche Solidarität International bei privaten Spendern in Europa. Der Koffer voller Geld wird durchgezählt, unter Aufsicht der Rebellen. Der Händler soll zufrieden sein, damit er bald mit weiteren Sklaven wiederkommt.
That makes 500,000.
Okay.
This and that.
Don't know, I'm a little bit.
2,500,000. 2,700,000.
Der Händler hält seine Art von Sklavenhandel für profitabel und menschlich zugleich. Es sei ein gefährlicher Job, deshalb verberge er sein Gesicht.
Was ich tue, ist ja gegen die Interessen des Regimes im Norden. Dort braucht man die Sklaven als Arbeitskräfte. Wenn ich diese aber wieder zurück in den Süden verkaufe, fehlen sie der Regierung.
Welche Rolle spielt die Regierung bei der Sklavenjagd?
Die Regierung fördert das. Der Beweis ist, dass sie den Milizen die Pferde liefert, und zwar über die Organisation El Bir in der Region Darfur. Diese Reitermilizen begleiten dann den militärischen Eisenbahnzug von Khartoum. Im Süden brennen sie Dörfer nieder und fangen Sklaven.
Die Regierung unterstützt also diese Aktivitäten?
Ja, die Milizen unterstehen der Nationalen Islamischen Front.
Viele Menschen haben für euch gebetet, haben für euch Geld gesammelt, erklärt John den Sklaven.
And they give money to help solve your problems, and you are all now free to go to your families.
Die ersten Schritte in Freiheit. Jetzt werden sie erfahren, wer von ihren Angehörigen ebenfalls verschwunden oder tot ist. Nach all den Überfällen. Das Glück der kleinen, verletzten Akok ist, ihr Vater holt sie ab. Doch ihre Mutter ist noch weiterhin in Sklaverei. Vielleicht könnte man auch sie zurückkaufen, doch provoziert das nicht neue Raubzüge?
Moralisch ist Menschenhandel zweifellos falsch. Wir verurteilen ihn alle. Doch wenn jeglicher politischer Druck fehlt, wenn es keinen internationalen Aufschrei gibt, keine Ächtung, um die Khartoumer Regierung zur Kursänderung zu zwingen, wie kann ich dann einer Familie erklären, dass sie ihre Kinder nicht zurückkaufen soll?
Nur eine kleine christliche Hilfsorganisation versucht bisher, den Sklavereiskandal im Sudan aufzudecken. UN und Rotes Kreuz schweigen. Diplomatische Beziehungen zu Khartoum gehen vor. Wir lassen Nyam Lel zurück. Kurz vor dem Abflug erfahren wir, dass bewaffnete Regierungsmilizen heute früh mehrere Nachbardörfer überfallen haben. Nur 20 Kilometer von uns entfernt.
Ich glaube, dass der Eindruck genau genügt. Da gibt es noch mehr, kann man im Internet auch schauen. Da gibt es 2, 3 Dokus, die sind mit uns mehrfach dann auch nach Sudan gegangen. Aber ich glaube, es gibt ein bisschen ein Gefühl dafür. Es geht einem eigentlich auch ein bisschen unter die Haut, dass es sowas heute noch gibt oder gab. Bis 2005 war ja der Bürgerkrieg und bis dahin hat es auch diese Sklavenjagden gegeben. Wir gehen mal zur nächsten Folie, dann sehen wir mal, wo der Sudan überhaupt liegt. Also hier liegt der Sudan im mittleren Ostafrika und da sehen wir in grün, das ist eben der Nordsudan und der Südsudan in lila ist ja der jüngste Staat der Welt und zwar hat CSI sich ja über die Jahrzehnte sehr stark eingesetzt. Unser Präsident ist Amerikaner und der hat auch in Washington sehr, sehr viel Druck gemacht. Und über verschiedene, also wir sehen uns als kleines, bescheidenes Zahnrädchen in diesem großen Werk, das es letztlich erreicht hat, dass es zu einem Friedensvertrag kam und zu der Loslösung, zu einem Volksentscheid, wo sich dann der christliche Süden abgespaltet hat. Man muss beim Sudan halt nämlich verstehen, der Norden, der ja auch in der Nähe von Arabien liegt, ist sehr stark arabisch-islamisch geprägt. Die haben auch eine ganz andere Hautfarbe. Man sieht es auf den ersten Blick. Der Süden, schwarzafrikanisch, ist eben christlich geprägt. Auch durch die Kolonialzeit. Und eben bis 2005 haben die eben regelmäßig da im Süden diese Jagden gemacht und erst dann hat es aufgehört. Also CSI hat dann auch keine Sklaven mehr befreit. Es war immer ein großer Act, das können Sie sich ja gar nicht vorstellen, wie das ist, Menschen zu kaufen. Als Christ ist es einem ja schon sowieso völlig zuwider, diesen Begriff überhaupt in den Mund zu nehmen. Und seit über 20 Jahren haben wir das auch nicht mehr gemacht. Also heute haben wir Partnerorganisationen, aber auch Partner, also einzelne Personen, mit denen wir zusammenarbeiten. Weil Sie müssen sich ja vorstellen, der Norden ist ja islamistisch regiert. Also das heißt, wir können nicht in den Norden einfach einmarschieren und denken, gut, jetzt gucken wir mal, wo hier Schwarzafrikaner sind, die nehmen wir mit. So einfach geht das nicht. Sondern es ist ganz, ganz schwierig, dort überhaupt reinzukommen, auch in diesen kleinen dörflichen Strukturen. Und heute ist es so, dass wir über Impfstoffe, über Medikamente, also in Tauschgeschäften, holen wir diese Menschen dort raus. Oder wenn die, das müssen Sie sich vorstellen, diese Sklaven werden ja oft auch dann irgendwie zum Wasser holen oder so geholt. Und da die ja schwarz, sehr schwarz sind, sieht man die. Und wenn die Partner die sehen, dann können die dann natürlich schon auch mal mitgenommen werden. Und so organisieren wir so 3-4 Befreiungsaktionen im Jahr bis heute. Denn eines muss man sich ja klar machen, die Sklavenjagden finden zwar nicht mehr statt, aber es sind immer noch, man schätzt, dass es immer noch Zehntausende sind, die im Norden festgehalten werden. In irgendwelchen Dörfern, in Familien werden die festgehalten wie Tiere. Das sind ja auch die Kinder. Ja, die Frauen werden ja regelmäßig auch vergewaltigt. Das sind auch mal ein paar Bilder. Die Kinder davon werden ja dann entweder weiterverkauft oder wieder als Sklaven gehalten. Also es sind wirklich ganz dramatische Geschichten, die wir da auch erleben. Und deshalb ist das bis heute immer noch ein Thema. Und bis heute sind wir da tätig und leider finden wir immer noch festgehaltene Sklaven da im Norden. Es ist auch so, die Frauen werden in der Regel auch an den Genitalien verstümmelt. Es gehört ja zu diesem Gebrauch, der dort in Afrika sehr stark bedeutsam ist. Die werden zum Islam gezwungen, wie gesagt, wie die Tiere gehalten. Regelmäßig berichten die Befreiten dann, dass sie eben mit den Tieren angebunden draußen leben mussten und auch vom Tierfutter sich ernähren mussten. Bekannt ist auch der Fall hier rechts Ker Aloy Deng, der mit dem Kreuz, das ist heute ein bekannter Aktivist in den USA. Der hat auch eine ganz dramatische Geschichte. Der wurde eben als Sklave, als er mal nicht gehorcht hat, an einem Baum aufgehängt, kopfüber. Und da wurde unter ihm ein Feuer angezündet. Und dann wurde ihm Chili-Pulver ins Auge gestreut zur Strafe. Deshalb ist er blind. Als der befreit wurde, hat CSI den sofort in die USA geschickt, in eine Spezialklinik. Und heute sieht er wieder ein bisschen und ist eben jetzt heute ein bekannter Aktivist gegen Sklaverei. Genau. Bei diesen Befreiungsaktionen ist es so, dass wir den Menschen dann ein Startpaket geben, damit die wieder in Freiheit beginnen können, kriegen eine Mutterziege, kriegen also so ein bisschen eine Anschubfinanzierung. Und die größte Herausforderung ist, die überhaupt mal wieder zu integrieren. Ja, in diesen Ländern dort ist ja die Dorfgemeinschaft sehr, sehr wichtig. Jetzt muss man sich aber natürlich vorstellen, diese befreiten Sklaven, die teilweise ja dort in Sklaverei geboren wurden, die kennen ja gar keine Kultur. Singen, lachen. Wenn sie in diese Dörfer gehen, die singen ja immer. Das ist ja bei denen das Entscheidende, alltäglich. Das haben die ja nie gelernt. Die haben überhaupt gar kein Miteinander. Dieses Feingefühl, wie man miteinander umgeht, das kennen die oft ja gar nicht. Und deshalb ist es sehr schwierig, die wieder zu integrieren. Das ist ein gigantischer Aufwand. Aber da sind wir eben bis heute sehr stark drin engagiert und möchten das auch weiter fortführen, bis der Letzte dort befreit ist. Genau. Also soweit einfach zu diesem konkreten Thema. Ich möchte Sie abschließend bitten, dass wir dieses Anliegen auch ins Gebet nehmen. Die Sklaven, die immer noch festgehalten werden, aber auch die Befreiten, die wieder in der Heimat sind. In der Regel, also wir schätzen, dass an die 100% auch zum Christentum wieder zurückkehren, aber die es sehr schwierig haben, in den Alltag zu finden. Eine Arbeit zu finden, sie müssen ja auch was lernen. Dass wir sie ins Gebet nehmen jetzt, und dazu möchte ich sie einladen, auch in Stille, ja, jeder persönlich kurz darüber nachzudenken.